Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste streiten? Ihr seid begierig und erlangt es nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt es nicht, ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer verlangt Gott nach dem Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade, darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Je weiter wir innerlich und äußerlich in der Betrachtung des Jakobusbriefes fortschreiten, desto schockierender ist das Bild, das sich uns im Blick auf die Gemeinden damals, an die Jakobus schrieb, darstellt. Spätestens hier, in den ersten Versen von Kapitel 4, wird uns jede Illusion über einen idealen Zustand der Gemeinde Jesu in der ersten Zeit genommen. Denn Jakobus spricht ja nicht nur mögliche, schlimme Situationen an in den Gemeinden, sondern er nimmt Bezug auf tatsächliche Vorkommnisse. Und es scheinen keine Einzelfälle gewesen zu sein. Wichtig ist es zu sehen, wie nun Gottes Geist mit diesen notvollen Geschehnissen umgeht. Jakobus schreibt nicht etwa, ich habe einiges gehört von dem, was es so in euren Gemeinden an geistlichen Nöten gibt, aber macht euch keine Sorgen, ihr seid ja durch Gottes Gnade gerechtfertigt, durch das Erlösungswerk Jesu, und von daher ist alles in Ordnung, von daher ist alles gut. Und schließlich wollen wir ja auch keine Heuchler sein, sondern wollen uns so geben, wie wir sind. Das heißt, wenn euch nach Fluchen zumute ist, dann tut das ruhig. Oder wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester einmal ordentlich die Meinung geigen wollt, dann macht das. Außerdem wollen wir der Welt doch zeigen, dass wir nicht besser sind als sie. Also, es ist alles gut, macht nur so weiter wie bisher, lasst euch nicht beunruhigen von solchen, die für die Überwindung dieser Missstände eintreten, sie wollen euch nur einengen. Wir haben unsere Heiligung ganz allein in Christus. Und alles Drängen auf praktische Heiligung und verbindliche Nachfolge und Gemeindeleben ist nichts anderes als gesetzliches Wesen. So hat also Jakobus nicht geschrieben, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das Gegenteil ist der Fall. In großer Strenge weist der Heilige Geist hier die Gläubigen auf die Schäden in ihrem Glaubensleben hin und will sie dadurch zur Buße leiten, zu einer Erneuerung ihres Glaubenslebens. Und gleichzeitig, das ist allerdings wichtig, gleichzeitig macht er immer wieder durch seine Anreden deutlich, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. Liebe Brüder oder geliebte Brüder, schreibt Jakobus. Sie sind also Gottes geliebte Kinder. Das ist wichtig, trotz allem. Jakobus geißelt hier in unseren Versen erstens das sogenannte Lustprinzip, zweitens den Weltsinn und dann warnt er vor Hochmut. und preist die Gnade Gottes für den Fall, dass man bereit ist, sich zu demütigen. Nun, was Jakobus hier schildert, steht im krassen Gegensatz zu der göttlichen Weisheit, von der er in Kapitel 3 bereits gesprochen hat. Ich lese noch einmal den 17. Vers und den 18. Die Weisheit aber von oben, also die göttliche Weisheit, die von oben kommt, die uns in Christus Jesus grundsätzlich geschenkt ist und die sich dann auch dementsprechend auswirken will in unserem praktischen Glaubensalltag. Diese Weisheit von oben her ist zuerst lauter. Wir haben gesagt, das bedeutet rein. Dann ist sie friedfertig, gütig, also milde im Urteil den anderen gegenüber. Sie lässt sich etwas sagen, sie ist also bereit, sich korrigieren zu lassen. Sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch. Wir haben gesagt, hier könnte man auch übersetzen mit, dass man ein ungeteiltes Herz hat, aber was auch möglich ist, Menge hat so übersetzt, sie ist nicht misstrauisch und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das ist also die göttliche Weisheit, die Weisheit Gottes, die von oben her kommt, im Unterschied zu der eingebildeten Weisheit, von der Jakobus dann zuvor schon gesprochen hat. Damit haben wir uns intensiv auseinandergesetzt. Einige in der Gemeinde zeichneten sich nicht durch Friedfertigkeit aus, sondern durch bitteren Neid, durch Eigensucht und Streitsucht. Das ging so weit, dass einer den anderen gerne aus dem Wege geräumt hätte, um seine selbstsüchtigen Ziele durchzusetzen und zu erreichen. Jakobus spricht hier von Morden und Neiden, das heißt von tödlichem Hass, von schlimmen Feindseligkeiten. Bedenken wir einmal innerhalb der Gemeinde, ja, nicht außerhalb der Gemeinde. Er spricht hier nicht die Ungläubigen an oder er spricht nicht von den Ungläubigen, sondern er spricht von den Zuständen, von den tatsächlichen Zuständen in der Gemeinde Jesu. Nicht alle waren davon betroffen, aber doch einige. Also von tödlichem Hass, von schlimmen Feindseligkeiten, bei denen man dem anderen, wie man sozusagen pflegt, nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnte. Man war sozusagen bereit, über Leichen zu gehen. Es ging um materielle Vorteile. Also zunächst einmal müssen wir das so hier dem Zusammenhang nach sehen, obwohl es fällt uns eigentlich schwer, das nachzuvollziehen, dass es hier tatsächlich um materielle Vorteile ging. Aber das, was Jakobus hier schreibt, besonders auch im Zusammenhang mit dem Gebet, weist darauf hin. Möglicherweise gab es starke Spannungen zwischen einigen Armen und Reichen in der Gemeinde, die auf Habgier zurückzuführen waren. Wir lesen von schlimmen Zuständen in Kapitel 5. Ich lese einmal einige Verse, Kapitel 5, 1 folgende. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt eure Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Bezieht sich nicht auf Reiche außerhalb der Gemeinde, das ist wichtig. Es bezieht sich auf die Reichen innerhalb der Gemeinde. Jetzt kommt, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Das heißt, die Armen wurden sogar von den Reichen vor Gericht gezogen. Also, es waren schlimme Zustände dort und von daher auch dementsprechende Reaktionen, die wiederum auch bei den Armen auf ein habsüchtiges Herz schließen ließen. Also Jakobus stellt sich nicht hier auf irgendeine Seite, auf die Seite der Reichen oder der Armen zunächst einmal, oder gar auf die Seite der Reichen, wenn die Armen aufbegehrten, sondern er spricht beide Seiten hier an. Und da kam es eben in der Gemeinde zu schwierigen Zuständen und bösartigen Auseinandersetzungen. Also es ging durchaus zunächst einmal um materielle Dinge, und dass es darüber hinaus auch um Machtpositionen ging, das müssen wir allerdings dann ebenfalls in Erwägung ziehen. Ja? Also halten wir das fest, schlimme Zustände aufgrund von Habsucht und Ehrsucht oder Machtsucht, Machtstreben. Also die Ursache lag in der Genusssucht und dem Begehren danach, diese Genusssucht zu befriedigen. Das ist gemeint mit dem, was Jakobus hier sagt. Wenn er die Frage stellt, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit, kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste streiten. Ihr seid begierig, erlangt's nicht, ihr mordet, neidet, gewinnt's nicht, ihr streitet und kämpft und habt nichts. Dann kommt er aufs Gebet zu sprechen. Man will alles in seinen Lüsten vergeuden, so sagt Jakobus hier. Also Genusssucht und Begehren danach, diese Genusssucht zu befriedigen, darum geht es hier. Also das Lustprinzip macht sich nicht nur in ihrem Leibesleben bemerkbar, sondern es setzt sich auch durch. Wenn es hier heißt, dass diese Lüste Streit führen in euren Gliedern, damit ist dann mit den Gliedern ist die sinnlich-leibliche Seite des Menschen gemeint, und darin üben nun diese Lüste, diese Genusssucht und das Begehren nach dem, was diese Genusssucht befriedigen soll, ihre Herrschaft aus. Das ist also der Bereich, wo sie herrschen, in der leiblich-sinnlichen Seite unseres Menschseins, unserer menschlichen Persönlichkeit. Nun, wenn wir von der Genusssucht sprechen, dann müssen wir das natürlich unterscheiden von dem, was die Bibel auch über das Genießen sagt. Der Apostel Paulus schreibt davon im 1. Timotheusbrief, dass Gott uns allerhand zur Verfügung stellt, mit vielen schönen, guten Dingen beschenkt, die wir alle genießen dürfen. Also Gott ist nicht gegen das Genießen an sich. Was wir von ihm empfangen, mit Danksagung, das dürfen wir genießen, darüber dürfen wir uns freuen, daran dürfen wir uns erfreuen und ihn darüber preisen. Also nichts gegen das Genießen an sich, aber hier geht es um die Genusssucht und hier geht es um ein sündliches Begehren. Um jeden Preis will man an die Dinge kommen, die einen befriedigen sollen. Das ist das. Inwieweit wir von dieser Genusssucht beherrscht werden, zeigt sich dann in solchen Zeiten, wenn wir das nicht bekommen, was wir gerne genießen möchten. Ja? Wenn es uns eine Zeit lang vorenthalten wird, dann zeigt sich, ob wir die Herrschenden sind oder ob wir beherrscht werden. Paulus sagt, es ist alles erlaubt, aber es soll uns nichts gefangen nehmen. Das heißt also, hier ist der entscheidende Maßstab, da muss jeder Einzelne sich selbst prüfen. Wie ist das? Wie reagierst du in deinem Herzen, vielleicht auch mit Worten anderen gegenüber, wenn du das nicht bekommst, was du gerne haben möchtest? Also nicht, dass ein Begehren gar nicht da sein darf, ein Wünschen nicht da sein darf, aber es ist wichtig, dass wir darüber Herr sind. Und unser Begehren nicht um jeden Preis stillen wollen. Also das wäre dann ein sündliches Begehren aufgrund von Genusssucht. Hier müssen wir fein differenzieren, fein unterscheiden, und jeder Einzelne steht da vor Gott und muss sich fragen, wie ist das in meinem Herzen, wie ist das in meinem ganzen Verhalten. Ist uns der Herr Jesus Christus wirklich ausreichend? Das ist eine wichtige Frage, ihr Lieben. Reicht er uns? Das ist das, was die Bibel uns lehrt, dass es in unserem Leben dahin kommen soll, dass er uns ausreicht. Meine Gnade, so sagt der Herr zum Apostel Paulus: Meine Gnade reicht aus für dich. Sie soll dir genug sein. Sie darf dir genug sein. Wenn wir sagen, sie soll dir genug sein, sie muss dir genug sein, dann ist das eine Sache unter dem Gesetz. Unter dem Gesetz heißt es immer, du musst. Aber kommen wir vom Kreuz her, vom Golgatha her, kommen wir von der Gnade her, dann geht es immer um ein Dürfen. Dann fällt es uns nicht schwer, uns an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Weil wir immer wieder aufs Neue überwältigt sind und überwältigt werden von der großen Liebe Gottes in Christus Jesus. Das ist es, das ist das Geheimnis. Wenn dir die Gnade Gottes für Sünder so kostbar ist, wenn sie dir so herrlich ist, dass du immer wieder davon überwältigt wirst, dass es dir nicht schwerfällt, Gott darüber anzubeten und ihn zu preisen und zu loben, für das, was er für dich getan hat und für das, was er für dich ist, dann wird der Herr dir wirklich konkurrenzlos wichtig. Dann wird er dir wirklich alles. Und dann kannst du auch in solchen Situationen, wo Gott einmal Nein sagt zu bestimmten Dingen, die an sich erlaubt sind, die gut sind, die du sonst genießen darfst, wenn Gott dann einmal Nein sagt, dann kannst du auch damit umgehen. Dann kannst du dich durch Gottes Gnade auch an dieser Stelle mal selbst verleugnen. Es bedeutet eben nicht, um das noch einmal zu ergänzen, es bedeutet eben nicht, dass wir gar nichts mehr empfinden an Verlangen und Begehren, auch im leiblich-sinnlichen Bereich. Das hat damit nichts zu tun, sondern das wird immer wieder der Fall sein. Auch sündliches Begehren wird sich in unserem Herzen immer wieder mal bemerkbar machen. Aber dann heißt es ans Kreuz damit, ja, dann wissen wir wohin damit und dann wissen wir, wer der Herr darüber ist, nämlich unser Herr Jesus Christus. Nun gibt es aber auch einen Mangel, der nicht darauf zurückzuführen ist, dass Gott Nein sagt zu bestimmten Dingen, um uns dadurch zu erziehen, um uns dadurch näher zu sich zu führen, um uns das beizubringen, dass wir uns ja an ihm genügen lassen dürfen, sondern es gibt auch ein Nein Gottes oder auch einen Mangel in unserem Leben, in mancherlei Hinsicht, der darauf zurückzuführen ist, dass Gott eben Nein sagt zu dieser Genusssucht und zu diesem sündlichen Begehren. Und das spricht Jakobus hier an, wenn er sagt, ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr erlangt es nicht, ihr bekommt es nicht. Bekommt nicht das, was ihr haben wollt. Ihr kriegt es einfach nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr gewinnt es nicht. Ihr streitet und kämpft und habt nichts. Das heißt, euer ganzes Verlangen, sündliches Begehren, etwas um jeden Preis haben zu wollen, führt zu nichts. Gott sagt Nein dazu. Er gibt es euch nicht. Ihr müsst weiter unbefriedigt leben. Und Jakobus führt das darauf zurück, dass sie nicht beteten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber er meint damit nicht, dass sie überhaupt nicht beteten, dass sie gar keine Gebete sprachen, sondern er meint damit, dass sie nicht in der rechten Herzensgesinnung beteten. Also, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfanget nichts. Ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Eure Herzensmotive sind nicht in Ordnung. Ihr werdet getrieben von eurem sündlichen Begehren und damit kommt ihr nun zu mir. Und ich sage Nein dazu, so sagt der Herr. Ich sage Nein dazu, ihr bekommt es nicht. Ja? Es hat also seinen Grund nicht darin, dass Gott nicht grundsätzlich bereit wäre zu geben, sondern es hat seinen Grund darin, dass die Motive ihres Herzens nicht in Ordnung waren. Die Gesinnung ihres Herzens war sündhaft und das führte natürlich auch zum Gegeneinander innerhalb der Gemeinde, unter den Geschwistern, wo man sich mit Gewalt das erzwingen wollte, wozu Gott sagte Nein. Ihre Gebete waren also selbstsüchtig und darum wurden sie von Gott nicht erhört. Ihr ganzes böses Verhalten im Umgang miteinander zeigte ja ihr selbstsüchtiges Begehren, das natürlich auch vor ihren Gebeten keinen Halt machte. Ihre Motive waren nicht in Ordnung. Sie beteten nicht etwa so: Herr Jesus, wir sind knapp, wir brauchen unbedingt was für uns selbst, für unsere Familien, wir wissen nicht, wie wir durchkommen sollen, denken wir an die Tagelöhner damals. Du hast doch gesagt in deinem Wort, du hast uns doch so beten gelehrt, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dazu gehört doch das, was wir zum Essen und zum Trinken brauchen und vieles andere auch noch dazu. Bitte, schenk es uns doch, erbarm dich doch über uns. Und wenn es das eine oder andere, was wir gerne hätten, auch noch sein darf, bitte, wenn es dir gefällt, wenn es dich verherrlicht, wir möchten allerdings keinen einzigen Cent haben, wenn er dich nicht verherrlicht und wenn es uns zum Unsegen wird und anderen zum Unsegen wird, dann möchten wir es um keinen Preis haben. Nichts, was dich verunehrt, sondern es geht uns in erster Linie um deine Verherrlichung. Wir haben es nicht verdient, wir sind Sünder, was wir verdient haben, ist dein Zorn, aber du hast uns Gnade gegeben, du hast uns unsere Sünden vergeben, wir sind deine Kinder, du liebst uns, du sorgst für uns, du hast es versprochen in deinem Wort, bitte, Herr, erbarm dich doch. Also in dieser Gesinnung beteten sie nicht, sondern in einer falschen, sündhaften, begehrlichen Art und Weise. Und deshalb bekamen sie das nicht, worum sie baten. Nicht, weil Gott nicht willig gewesen wäre, als ihr liebender himmlischer Vater, sondern weil das in ihren Herzen nicht in Ordnung war. Ihre Gebete kamen also aus der Genusssucht heraus. Man wollte um jeden Preis das Begehrte besitzen. Vor solchen Gebeten wollen wir uns allerdings hüten. Ja, und auch wenn es um andere Dinge geht, um geistliche Segnungen, auch um die Errettung unserer Lieben, da wollen wir uns immer wieder fragen, worum geht es uns denn in erster Linie? Was ist denn die Gesinnung Jesu? Worum geht es denn dem Herrn Jesus Christus, der ja jetzt in uns wohnt und uns stärken will zum Gebet und uns leiten will im Gebet? Worum ging es dem Herrn Jesus, als er auf dieser Erde war? Worum ging es ihm in erster Linie? Um die Verherrlichung des himmlischen Vaters. Also darf es auch mir durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt, in erster Linie um die Verherrlichung meines himmlischen Vaters zu tun sein. Herr, rette du meine Kinder vom ewigen Verderben. In erster Linie warum? Weil du dadurch verherrlicht wirst. Du siehst, unsere Kinder bereiten dir Schande durch ihre Gottlosigkeit. Dadurch, dass sie nicht an dich glauben, Herr Jesus. Nun gib Gnade, dass sie zur Buße kommen, zum Glauben an dich, damit du dadurch verherrlicht wirst und du wieder zu deinem Recht kommst in ihrem Leben. Das ist die rechte innere Einstellung in unseren Gebeten, gerade auch für unsere Lieben. Und da mangelt es, ihr Lieben. Da mangelt es. An dieser inneren Einstellung mangelt es. Wir beten oft heraus aus unserer natürlichen Liebe. Und das reicht nicht. Es geht in erster Linie immer um die Verherrlichung Gottes. Das ist wichtig. Also wir wollen uns nach den Motiven fragen und wollen uns korrigieren lassen, wollen uns reinigen lassen und uns neu erfüllen lassen mit der Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus. Der notvolle geistliche Zustand, in dem sich einige befanden, war auf ihre Liebe zur Welt zurückzuführen. Das heißt also, diese Genusssucht und dieses falsche, sündliche Begehren war darauf zurückzuführen, dass sie die Welt wieder lieb gewonnen hatten. Sie waren ja aus der Welt heraus errettet worden. Sie hatten erkannt, unser Leben ist vor Gott ein sündiges Leben gewesen. Wir haben viel Schuld auf uns geladen, wir haben ihn nicht verherrlicht, sondern sind unsere eigenen Wege gegangen. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe und der Herr hat uns alle unsere Sünden vergeben und jetzt wollen wir ihm gehören und zwar ihm allein. Das war bei ihrer Bekehrung so gewesen. Aber inzwischen war ihre Liebe zu ihrem Herrn abgeflaut. Sie waren innerlich lau geworden. Sie hatten wieder die Welt lieb gewonnen. Was heißt das eigentlich? Ja, das sind so Ausdrücke, die wir immer wieder benutzen, aber manchmal hat man den Eindruck, es wird überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Das heißt doch nicht, dass wir alles in dieser Welt verachten müssen. Ich habe ja schon darauf Bezug genommen. Wir dürfen uns an dem erfreuen, was Gott uns gibt, auch an irdischen Gütern. Wer reich geworden ist, wen Gott reich gemacht hat, mit materiellen Gütern überschüttet hat, der darf doch Gott dafür danken. Ist doch nichts Sündhaftes an sich. Also das kann es doch wohl nicht gemeint, das kann doch wohl nicht damit gemeint sein. Wenn Paulus sagt, Demas hat mich verlassen und hat die Welt lieb gewonnen, dann muss das nicht bedeuten, dass Demas gänzlich vom Glauben abgefallen ist, dass er mit Christus nichts mehr zu tun haben wollte. Was war denn der Grund, warum Paulus das so schrieb? Er hat die Welt lieb gewonnen. Demas setzte die Prioritäten nicht mehr richtig. Die Akzente nicht mehr richtig. Es waren ihm andere Dinge lieber geworden als der Herr Jesus Christus und sein Reich und die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Andere Dinge waren ihm lieber geworden. Und genau das ist es, was hier nun Jakobus den einigen Gläubigen, zumindest einigen Gläubigen vorwarf, wenn er sagt, ihr Abtrünnigen, wörtlich, Ihr Ehebrecherinnen, wird gleich noch darauf zurückkommen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer verlangt Gott nach dem Geist, den er in uns hat, wohnen lassen? Also ihre Herzen oder die Herzen einiger unter ihnen waren nicht mehr einfältig und ungeteilt auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet. Der Herr Jesus musste ihre Liebe teilen mit den Dingen dieser Welt. Sie hatten andere Dinge, Menschen oder was es auch sein mag, Dinge, materieller Art, lieber gewonnen inzwischen oder zumindest genauso lieb gewonnen wie den Herrn Jesus Christus. Sie hatten ein geteiltes Herz. Und dieses geteilte Herz bezeichnet die Bibel hier als geistlichen Ehebruch. Als geistlichen Ehebruch. Deshalb auch hier, ihr Ehebrecherinnen. Im Alten Testament, ich will das etwas erklären, wird die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk immer wieder im Bild der Ehe dargestellt. Gott ist also der Ehemann und Israel das Weib bzw. die Ehefrau. Wandte sich Israel anderen Göttern zu, dann war das nichts anderes als geistlicher Ehebruch. Wir denken an die Zeit Elias. Elia stellt das Volk vor die Entscheidung, warum hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, ist Jahwe Gott, der Gott Israels? Wollt ihr ihn anbeten? Ist er euer Gott? So folgt ihm nach. Sind es aber die anderen Götter, die Baalim und Asherah, dann folgt ihnen nach. Vor diese Entscheidung wurden sie gestellt. Gläubige kann man immer vor eine Entscheidung stellen. Ungläubige noch nicht. Sie müssen erst von Neuem geboren werden. Dann können sie sich ganz und völlig Gott hingeben. Aber bei den Gläubigen ist es so, dass man sie vor eine Entscheidung stellen kann. Was willst du jetzt? Willst du ungeteilt auf den Herrn ausgerichtet sein? Oder willst du andere Dinge zumindest genauso lieb haben wie ihn? Das ist die Frage hier. Und immer dann, wenn das Volk Israel einen götzendienerischen Weg ging, dann war Gott auf dem Plan. Dann zeigte sich sein ganzer Unmut. Ja? Gott konnte über manches großzügig hinwegschauen, was auch nicht in Ordnung war, wo er auch den Finger drauf legte. Aber wenn es um Götzendienst ging, wenn sein Volk die Ehe brach im geistlichen Sinne, dann war der Ofen aus. Dann wurde das Gericht angedroht und es kam auch bald, wenn man nicht darüber Buße tat. Liebe zu anderen Göttern bedeutete Feindschaft mit Gott. um das mal ein bisschen für uns auch ein bisschen greifbarer zu machen, weil wir haben es manchmal schwer mit der Frage, ja, liebe ich Gott denn jetzt über alles? Habe ich den Herrn Jesus wirklich über alles lieb? Oder gibt es irgendetwas in dieser Welt, was ich zumindest genauso lieb habe wie ihn? Dann verstoße ich ja gegen dieses Gebot, ihr sollt keine anderen Götter haben, das heißt nicht über mir. Das ist selbstverständlich, sondern neben mir. Ist das der Fall bei mir oder ist das nicht? Man kann sich da prüfen und sich Gedanken darüber machen und das ist auch gut und der Heilige Geist will auch Klarheit darüber schenken. Aber um die Sache mal ein bisschen griffiger zu machen, ich habe noch einmal die Geschichte gelesen von David und seinem Ehebruch und all den Schandtaten, die damit verbunden waren. Und dann kommt ja der Prophet Nathan auf ihn zu und überführt ihn, hält ihm seine Schuld, seine große Schuld Gott gegenüber vor. Und dann sagt er, beziehungsweise der Herr sagt durch Nathan, du hast mich verachtet. Du hast mich verachtet, indem du diese Dinge getan hast. Und einige Zeilen weiter heißt es, du hast mein Wort verachtet, indem du diese Dinge getan hast. Du hast mein Wort verachtet. Und vielleicht wird es da für uns etwas greifbarer. Wer sein Wort verachtet, wer Gottes Wort verachtet, wer Gottes Wort nicht über alles stellt in seinem Herzen und Leben, der verachtet damit Gott selbst. Und da ist die Frage an dich und an mich, ist dir das Wort Gottes das Liebste in deinem Leben? Ist es dir wirklich das Liebste, hier dieses Wort Gottes? Oder gibt es andere Dinge, die dir wichtiger sind, die du lieber hast? Die du auch genießen dürftest, wenn das Wort Gottes dir über alles gehen würde. Aber die jetzt an seine Seite getreten sind, die Konkurrenz sind für Gott. Das ist eine Frage, die kann ich für dich nicht beantworten. Die kann ich manchmal nicht einmal für mich selbst beantworten. Es sei denn, ich rufe den Herrn an und sage, Herr, erforsche mein Herz. Siehe, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin, wörtlich, ob ein Weg des Abgottes bei mir ist. Und führe mich auf ewigem Wege. Leuchte hinein in mein Herz. Bist du wirklich der Erste für mich? Ist dein Wort mir wichtiger als alles andere in dieser Welt. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Und wenn ich sage, das ist ein bisschen griffiger für uns, dann meine ich damit, hier können wir uns mal prüfen, wie steht das denn da mit dem Bibellesen? Wie steht das mit dem Hören auf Gottes Wort? Wie steht das mit unserer Verbindlichkeit an der Stelle? Zeigt sich das nicht hier und da, was mir wirklich das Liebste ist? Ja? Was mir das Liebste ist, damit verbringe ich die meiste Zeit. Wenn mein Verhältnis zu meiner Frau in Ordnung ist und ihres zu mir, dann habe ich gerne Gemeinschaft mit ihr. Ich rede gerne mit ihr. Und sie redet gerne mit mir. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Und wenn unser Verhältnis zu Gott in Ordnung ist, dann gibt es für uns nichts Schöneres als die Gemeinschaft mit ihm und seinem Wort. Das ist allerdings eine Frage, die jeder für sich unter Gott, vor Gott beantworten muss. Und was ich über alles liebe, darauf setze ich dann auch mein Vertrauen und die Gemeinde Jesu ist dabei, das alles über Bord zu werfen, was uns an Kostbarem geschenkt worden ist, auch innerhalb der Kirchengeschichte. Wir denken an die Reformation. Alles wird unter unserem Volk, von unserem Volk mit Füßen getreten, wird über Bord geworfen. Was macht man? Man lädt Politiker ein, damit sie dann auf der Kanzel ihre Sicht der Dinge darstellen, als würde da in irgendeiner Weise etwas Hoffnungsvolles für uns herauskommen. Sie müssten sich unter unsere Kanzel stellen und müssten hören, was Gott wichtig ist, was seinem Wort wichtig ist, dass sie zur Buße kämen und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, um gerettet zu werden und ein Volk recht führen zu können. Aber Gemeinde Jesu hat sich inzwischen so weit erniedrigt, in einer falschen Weise erniedrigt, dass sie die Politiker auf ihre Kanzel lässt. Es ist alles möglich in unserer Zeit. Dann hört man auf die Versprechen der Politiker. Und wenn dann noch gesagt wird, ja, hin und wieder bete ich auch mal vor wichtigen Entscheidungen, dann sind die Frommen, lass mich das einmal so sagen, dann sind die Frommen ganz aus dem Häuschen, ja. sind sie ganz aus dem Häuschen, sind sie fast verzückt und durchschauen nicht diesen ganzen Schwindel. Das ist ganz notvoll. Warum? Warum? Weil sie das Wort Gottes nicht mehr über alles lieben. Das ist der Grund dafür. Also geistlicher Ehebruch, davon spricht Jakobus hier. Offenbar gab es in den Gemeinden damals solche, deren Herzen nicht ungeteilt auf Gott ausgerichtet waren. Und sie blieben in ihrer Genusssucht unbefriedigt, denn Gott machte da nicht mit. Gott ist, 2. Mose 20, 5, ein eifersüchtiger Gott. Hier ist sogar von Neid die Rede. Kann auch übersetzen mit Eifer oder Eifersucht. Von Neid die Rede. Jakobus weist seine Leser auf das Alte Testament hin. Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst? Mit Eifer oder Neid? Weil Gott lässt seine Liebe nicht teilen mit den Göttern, mit Abgöttern, was es auch sein mag. Mit Neid, mit Eifer verlangt Gott nach dem Geist, den er in euch hat wohnen lassen. Wollt ihr etwa die Schrift geringschätzen, meint Jakobus damit? Ist das etwa unbedeutend, was die Schrift da sagt? Bezieht sich also auf das Alte Testament? Gott hat ein großes Verlangen danach, seine Gemeinde und die einzelnen Gläubigen für sich alleine zu besitzen. Ist dir das eigentlich klar? Gott will dich ganz alleine für sich haben. Ganz alleine. Von daher kannst du die Menschen lieben. So viel du willst und kannst sie nicht genug lieben. Wenn er dich nur ganz alleine für sich hat. Das ist das Entscheidende. Danach sehnt er sich in seinem Herzen. Welcher Ehemann sehnt sich nicht danach, dass seine Frau ganz alleine für ihn da ist? Und auch umgekehrt. Wer duldet da schon einen anderen oder eine andere dazwischen? Sollte Gott, der die Ehe gestiftet hat, darüber anders denken? Wir lernen das aus seinem Wort, dass er nicht anders darüber denkt. Im Gegenteil. Darum muss der Heilige Geist in ihnen, in den Gläubigen, die uneingeschränkte Herrschaft ausüben und darf nicht durch den Weltsinn betrübt werden, dass man andere Dinge genauso liebt wie Gott. Und nach diesem Heiligen Geist, der Raum hat in den Herzen der Gläubigen, nach diesem Heiligen Geist sehnt sich Gott her, hat er Verlangen, damit auch nach dem Gläubigen selbst. Aber das ist gemeint, wenn es hier heißt, es ist eine sehr schwierige Stelle, die auch unterschiedlich verstanden wird und ausgelegt wird. Aber das ist wohl gemeint in Vers 5, wenn es heißt hier, mit Eifer verlangt Gott nach dem Geist, nämlich nach dem Heiligen Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Er sehnt sich danach, dass dieser Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, Raum hat in den Herzen der Gläubigen. Die Herrschaft hat in den Herzen der Gläubigen. Danach sehnt Gott sich. Jakobus bezieht sich hier wohl auf Jesaja 63, wo Jesaja daran erinnert, dass es Zeiten gegeben hat im Volk Gottes, wo dieses Volk sich von ihm abgewandt hat und den Heiligen Geist, den er seinem Volk geschenkt hatte, betrübt hat. Lest das einmal zu Hause nach, Jesaja 63, 8 bis 14. Das will ich jetzt nicht vorlesen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Also Jesaja 63, 8 bis 14, könnt ihr zu Hause, wenn ihr wollt, einmal nachlesen. Ihr Lieben, Gott möchte uns also ganz für sich alleine haben. Er hat uns erlöst mit dem Blut seines Sohnes. Wir gehören von Rechts wegen ihm. Wir gehören ihm schon von daher, dass wir seine Geschöpfe sind. Du hast gar kein Recht, einen anderen Weg zu gehen als den Weg Gottes. Er hat dich doch geschaffen. Er hat dich geschaffen auf sich hin, damit du ihn erst in deinem Leben. Das ist doch der Grund, warum Gott dich überhaupt geschaffen hat. Aus Liebe hat er dich geschaffen. Denn Glückseligkeit hast du nur in der Gemeinschaft mit ihm und von ihm her. Er meint es gut mit uns. Er engt uns nicht ein, sondern er gibt uns eine große Freiheit von daher. Also, Jakobus sagt, ihr zieht euch den Zorn Gottes zu, den Unmut Gottes. Gott wird das nicht dulden. Aber es ist, wir kommen zum Schluss, es ist noch Hoffnung da. Nämlich Hoffnung, dass die Liebesgemeinschaft zwischen Gott und seinen Kindern wiederhergestellt wird. Das, was hier im Luthertext in Vers 6 mit einem Fragezeichen versehen ist, müssen wir mit einem Ausrufungszeichen versehen. Denn es ist ein neuer Abschnitt hier, beziehungsweise ein neuer Satz, wo es heißt, und er gibt umso reichlicher Gnade. Ja, nicht und gibt umso reichlicher Gnade, Fragezeichen, sondern und er gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, Gott ist immer bereit zu vergeben. Er ist immer bereit, Gnade zu erweisen, vorausgesetzt, dass seine Kinder Buße tun. Und zwar gibt er, jetzt müssen wir uns nur mal einen Moment konzentrieren, ich hoffe, wir schaffen das noch, und zwar gibt er umso reichlichere Gnade. Was meint Jakobus damit? Umso reichlichere Gnade. Als was reichlicher, als was? Und was meint Jakobus damit? Nun, schon das Eifern Gottes, das Verlangen nach dir und mir, dass der Geist Gottes in uns Raum hat, er selbst Raum hat in uns, ist ja Gnade, ihr Lieben. Dass Gott hier nicht einfach durch Jakobus sagen lässt, hört mal, ihr geht falsche Wege, ihr liebt die Welt mehr als mich, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Ist das nicht Gnade? Wenn Gott eifert noch um sein Volk, wenn er sich danach sehnt, dieses Volk zurückzugewinnen und zwar ungeteilten Herzen zu haben, ist das nicht Gnade? Ist das nicht Liebe Gottes? Wenn ein Ehemann noch um seine Frau wirbt in seinem Herzen, weil er sie immer noch liebt, obwohl sie böse Wege geht, ist das nicht Liebe? Ist das nicht Gnade? Und so ist das Eifern Gottes um sein Volk, um seine Kinder, um die Gläubigen schon allein Gnade. Aber wenn sie Buße tun, dann gibt er noch mehr Gnade. Dann gibt er reichlichere Gnade. Dann überschüttet er sie aufs Neue mit seiner Liebe und Freundlichkeit und mit all den guten Gaben, wonach sie in sündlicher Weise getrachtet haben. Ihr Lieben, das ist das Entscheidende hier. Die Gnade Gottes, die hier so groß ist, von Golgatha her, ihr Lieben, von Golgatha her darf uns die Gnade Gottes überwältigend groß sein, überfließend groß. Gnade ist es Gott, es ist Gnade Gottes, wenn er dich nicht einfach laufen lässt, wenn er nicht einfach sagt, es ist mir egal, was du machst, ja, ob du anderen hinterherläufst oder nicht, ist mir alles egal. Nein, das wäre keine Gnade und keine Liebe. Gott ist das nicht egal, ob du ungeteilten Herzens auf ihn ausgerichtet bist, ob du ihn über alles liebst, das ist ihm nicht egal. Und das ist seine Liebe, dass es ihm nicht egal ist. Und wenn du dann zur Buße kommst, wenn du dich dann beugst und sagst, Herr, vergib mir, ich habe andere Dinge und Menschen auch oder was auch immer mehr geliebt als dich, vergib mir das, dann gibt er umso reichlichere Gnade, Vergebung, Reinigung und überschüttet dich mit seiner Freundlichkeit. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass man widersteht, dass man dem Ziehen Gottes und dem Rufen Gottes widersteht. Auch als Kind Gottes kann man das tun. Und dann kann es sein, dass Gott einen unter großen inneren Schmerzen eine Zeit lang laufen lässt. Ich las einmal von einem jungen Ehepaar, das einen neuen Weg einschlug. Dem Mann wurde eine Arbeit angeboten, die für ihn mehr Gewinn abwarf, materiell. Und sie haben sich damit auseinandergesetzt und sie wussten genau, der Ort, wo sie hinziehen würden, da gab es kein Evangelium, da gab es keine Möglichkeit, sich mit gläubigen Menschen zu versammeln. Keine Möglichkeit, Gottes Wort zu hören. Aber das Materielle lockte. Und dann sind sie diesen Weg gegangen dorthin. Und was war die Folge davon? Sie wurden geistlich immer ärmer, in einem negativen Sinne, immer ärmer. Es ging geistlich bergab mit ihnen. Natürlich, ist doch klar, wenn wir solche Wege gehen. Dann geht es geistlich bergab. Gott ließ sie auch diesen Weg gehen, bis sie so am Ende waren, dass sie endlich begriffen, welchen Fehler sie da gemacht hatten. Und dann taten sie Buße. Sie beugten sich und ihre Buße war echt. Sie schlugen einen anderen Weg ein. gingen wieder regelmäßig unter Gottes Wort, beschäftigten sich wieder mit dem Wort Gottes. Das wurde ihnen wieder wichtig. Und dann hat Gott sie aufs Neue reichlich gesegnet. Gott steht also da und wartet auf uns, wenn wir falsche Wege gegangen sind, will uns in seine liebenden Arme schließen und uns aufs Neue beschenken. Wie steht es mit uns? Lieben wir Gott wirklich über alles auf der Grundlage seiner Gnade, nicht unter Gesetz, sondern auf der Grundlage von Golgatha? Wenn nicht, sind wir bereit umzukehren? Wenn dich das heute Morgen trifft, wenn du weißt, das ist so bei mir, ich liebe Gott nicht über alles. Und ich bereue es nicht einmal von Herzen. Es tut mir nicht einmal richtig leid. Bist du dann bereit, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir auch, dass ich es gar nicht so richtig bereue. Wirke du es doch in mir. Ich komme zu dir damit. Ich kann mein Herz nicht verändern. Ich komme zu dir. Bist du bereit dazu? Gott wartet darauf. Er liebt dich und will seine Herrlichkeit aufs Neue in deinem Herzen und Leben offenbaren. Amen.